HR Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und einer Sonderausgabe von Himmel und Erde zum Karfreitag. Ein ernster Tag. Die Christen gehen heute im Geiste den letzten schweren Weg des Mannes aus Nazareth nach und gedenken in Gottesdiensten und bei Kreuzwegandachten der letzten Stunden und der Kreuzigung und des Todes Jesu. Wir fragen in dieser Sendung nach, was Jugendliche beim Jugendkreuzweg mit der Erinnerung an dieses Ereignis verbinden. Wir schauen nach Jerusalem, wo das alles vor knapp 2000 Jahren stattfindet. Und wir fragen nach der Symbolik des Weges für das menschliche Leben in der Philosophie und im Märchen. Und nicht zuletzt erzählt uns die Autorin und Publizistin Elke Heidenreich im Gespräch, ob es nicht doch letztlich der Zufall ist, der die Wege des Lebens bestimmt. Der Karfreitag ist ein stiller Feiertag, ganz der Trauer gewidmet über Leiden und Tod des Gründers der christlichen Religion Jesus von Nazareth. Als ganzheitliche Weise, diesen Kreuzweg Jesu betend nachzugehen, gibt es seit Jahrhunderten die sogenannten Kreuzwegandachten. In den letzten Jahren wurde diese Gebetsform von Jugendlichen wiederentdeckt. Der sogenannte Jugendkreuzweg ist vielerorts ein fester Bestandteil der Jugendarbeit geworden. Was gewinnen Jugendliche solch einem Jugendkreuzweg ab? Das hat Juli Rutsch erkundet und einen Jugendkreuzweg begleitet.
Rund 90 Jugendliche stehen gebückt in einer Parkanlage. Zwei von ihnen tragen ein Kreuz aus Holz. Der Rest bindet sich gerade mit Schnüren Hände und Füße zusammen. Die junge Rahel ist gerade dabei, ihre Schnüre festzuziehen.
Ich habe mir die um die Fußgelenke drum gemacht, sodass ich, wenn ich laufe, wie so ein Pinguin eigentlich nur ganz langsam laufen kann.
Neben ihr trägt Victoria ihre fest verbundenen Hände vor sich und erklärt, was es damit auf sich hat.
Um einfach diesen Zwang und die Fesseln der Gesellschaft zu demonstrieren oder einfach bildlich darzustellen, weil wir alle immer sehr viel Verpflichtung haben und auch hier zum Beispiel die Frage war, warum helft ihr? Also hilft man, weil man wirklich helfen will, damit es einer Person besser geht oder hilft man, um in der Gesellschaft akzeptiert zu werden sozusagen?
Alle gemeinsam beschreiten sie den Jugendkreuzweg, um sich mit Fragen auseinanderzusetzen, die auch Jesus beschäftigt haben. Allen voran, wo bist du, Gott? Dazu laufen sie in der Frankfurter Innenstadt verschiedene Stationen ab. Die nächste, das ehemalige Polizeigefängnis Klapperfeld. Von außen sieht man auch heute noch die Gitterstäbe vor den Fenstern. Konfirmand Otto lässt die Szenerie auf sich wirken.
Ich finde, es hat schon eine beeindruckende Wirkung, weil man im Angesicht von solchen Sachen, was Menschen einander gegenseitig antun, schon einen ganz anderen Eindruck und auch eine ganz andere Meinung von Gott bekommt.
Dann geht es weiter zur nächsten Station. Die Jugendlichen machen sich auf den Weg zum Maingauer Krankenhaus. Dort verteilen FSJler und Pfarrer Heftpflaster und Stifte. Die 13-jährige Amelie vergräbt ihr Pflaster tief in der Hand.
Wir haben so ein Pflaster bekommen und müssen da drauf schreiben, was wir einer Person wünschen, die in Schwierigkeiten steckt, zum Beispiel aus unserem Bekanntenkreis oder so. Also ich habe an meine Freundin gedacht und also bis persönlich. Also man denkt darüber nach, ob man was tun kann, ob man selber auch helfen kann.
Die letzte der drei Stationen befindet sich auf der belebten Frankfurter Einkaufsmeile, der Zeil. Die Traube aus Jugendlichen bleibt vor der Modekette Primark stehen. Der evangelische Stadtjugendfahrer Christian Schulte erklärt, warum genau diese Station Teil des Jugendkreuzweges sein soll.
Weil es darum geht, den Jugendlichen ins Bewusstsein zu bringen, dass auch dort Menschen leiden für Produkte, die wir dort einkaufen. Da sozusagen zu schauen, wenn wir dies tun, gehen wir ganz bewusst in die Masse hinein oder gehen wir dagegen vor?
Das alltägliche Handeln in Frage stellen und Antworten finden auf Fragen, die uns täglich begegnen. Das soll der Tag für die Jugendlichen mit sich bringen.
HR Info, Himmel und Erde am Karfreitag und wir machen uns in dieser Sendung auf den Weg. Das ist das kleine Thema zum Feiertag heute. Man sagt ja auch, ich bin dann mal weg, ich bin unterwegs, ich bin auf dem Weg. Jeden Tag gehen wir ja im Grunde Wege, tatsächlich mit den Füßen oder auch innerlich in Gedanken. Es sind gerade und verschlungene Wege und zum Weg gibt es den viel zitierten Satz, der Konfuzius zugeschrieben wird, der Weg ist das Ziel. Er wird ja als zutiefst philosophisch betrachtet, dieser Satz. Fragen wir mal einen Philosophen, Christoph Quarch aus Fulda. Er ist jetzt mein Gesprächspartner. Herr Quarch, Sie mögen diesen Satz, der Weg ist das Ziel, gar nicht so richtig. Warum eigentlich?
Naja, sagen wir mal so, das ist so einer dieser Sätze, wenn man die einfach zu oft hört, dann werden sie irgendwann auch platt. Aber davon abgesehen gibt es auch einen philosophischen Grund, ihn doch mit einiger Zurückhaltung zu sehen, einfach deswegen, weil es unterschiedliche Wege gibt. Es gibt Wege, die sind nun mal einfach durch ihr Ziel definiert. Wenn ich abends um 8 noch schnell zum Supermarkt laufe, dann frage ich nicht danach, ob der Weg mein Ziel ist, sondern dann will ich schnell noch zum Supermarkt und meine Einkäufe erledigen. Wenn ich allerdings irgendwie um die gleiche Zeit einen Spaziergang mache, dann ist der Weg das Ziel, weil dann bin ich unterwegs, weil ich einfach nur den Spaziergang machen möchte. Mhm.
Was bedeutet dem Philosophen der Weg? Wofür steht das eigentlich als Metapher?
Der Weg, der taucht als Metapher in der Philosophie schon sehr früh auf. Schon bei den alten Griechen ist er eigentlich das Bild für einen Entwicklungsgang. Wenn wir vom Weg des Lebens etwas sprechen, dann meinen wir damit, Leben ist Entwicklung, Leben ist Bewegung, Leben ist im Vollzugsein und Leben hat auch eine Richtung. Und Platon beschreibt das einmal als den berühmten Gang des Menschen aus der Höhle der Unwissenheit in das Licht der Erkenntnis.
Man sagt ja, du bist auf dem richtigen Weg, das sagt man ja heute auch noch ganz im Alltäglichen. Heißt das jetzt aus der Sicht des Philosophen, dass es auch einen falschen Weg im Leben geben kann?
Ja, ich denke schon. Also wir müssen uns schon darüber im Klaren sein, jeder Weg hat eine Richtung. Selbst wenn ich spazieren gehe und eigentlich nur um des Gehen wegen unterwegs bin, dann habe ich doch eine Richtung, die ich verfolge. Und ein altes Wort für Richtung in der deutschen Sprache ist übrigens auch Sinn. Wenn wir unterwegs sind, dann ist es schon unsere Aufgabe, dass der Weg, den wir beschreiten, auch Sinn ergibt. Das heißt, dass der Weg, den wir beschreiten, ich nehme es jetzt nochmal als Metapher für das Leben, tatsächlich zu uns passt, dass er, sagen wir, kohärent in unsere Biografie sich fügt.
Aber es gibt ja andererseits auch die unabweisbare Lebenserfahrung, dass die Wege nicht gerade sind. Also es gibt auch Umwege. Man geht möglicherweise mal in die falsche Richtung eine Zeit lang. Das hat ja zunächst mal keinen guten Ruf. Aber wie sieht das die Philosophie? Kann die den Umwegen etwas abgewinnen?
Ja, auf jeden Fall. Also Umwege sind oft zielführend. So merkwürdig das wiederum klingt. Umwege tauchen ja dann im Leben auf, wenn man vielleicht noch gar nicht weit genug ist, noch nicht reif genug ist, um geradewegs aufs Ziel zuzugehen, wenn man einfach noch mehr Erkenntnisse sammeln muss, mehr Erfahrung sammeln muss. Aber oft ist es natürlich schon auch so, dass wir den Sinn eines Umwegs erst aus der Retrospektive erkennen. Also erst wenn wir ihn gegangen sind, dann können wir uns einen Reim darauf machen, warum es gut gewesen ist, diesen Weg zu gehen.
Aber es gibt ja auch Holzwege, es gibt ja auch Sackgassen, wo dann der Weg einfach endet. Was ist dazu zu sagen?
Ja, da fällt mir Martin Heidegger ein, der hat mal ein ganzes Buch geschrieben unter dem Titel Holzwege und da sagt er im Vorwort irgendwie so etwas, ich kriege jetzt vielleicht auch nicht genau hin, Holzwege sind Wege, die jäh im Unbegangenen enden. In dem Augenblick steht man nun halt vor einer spannenden Herausforderung. Entweder man muss umdrehen, was man ungerne tut, oder man wagt sich in Neuland, in noch nie betretenes Gebiet. Man muss nun gleichsam auf seinen inneren Sinn vertrauen und schauen, dass man die Richtung, die man verfolgt, letztlich wiederfindet. Und das sind natürlich die Situationen, in denen es abenteuerlich wird, in denen man vielleicht die aufregendsten und spannendsten Entdeckungen machen kann.
Der Weg ist einfach der Weg und nicht in jedem Fall das Ziel. Auf jeden Fall ist der Weg eine Metapher fürs Leben. Vielen Dank an den Philosophen und Theologen Christoph Quarch aus Fulda. Für die Christen ist der Karfreitag Tag der Erinnerung an den schweren Weg, den Jesus gegangen ist zum Kreuz. Wege sind deshalb unser Thema heute in HR Info. Vor knapp 2000 Jahren wurde in Jerusalem ein der politischen und religiösen Obrigkeit unbequemer junger Mann, 33 Jahre alt, am Kreuz hingerichtet. So etwas gab es damals öfters. Die Weltgeschichte hätte nicht viel davon mitbekommen, aber irgendwie ist dieser Jesus aus Nazareth der Welt dann doch in Erinnerung geblieben als Gründer der heute weltgrößten Religion. Den Leidensweg dieses Mannes gehen in Jerusalem heute viele ganz bewusst noch einmal nach.
Pilger können 14 Stationen entlang der Via Dolorosa ablaufen, Stationen, die den Leidensweg Christi nachzeichnen. Der erste Halt liegt im Hof einer Mädchenschule, denn an der Stelle soll der Palast des römischen Statthalters gestanden haben. Es ist der Ort, an dem Jesus der Überlieferung nach zum Tode verurteilt wurde. Der Kreuzweg ist ein ständiger Wechsel zwischen biblischer Überlieferung und heutigem Leben. So biegt die Via Dolorosa nach der dritten Station in die El-Wad-Straße. Und auf einmal sind noch mehr Stimmen zu hören. Ein Muezzin ruft zum Gebet. Hier teilen sich christliche Pilger und muslimische Palästinenser, die zur Al-Aqsa-Moschee eilen, einen Teil des Weges. Vor allem am Karfreitag ist das der Platz in Jerusalems Altstadt mit dem größten Gedränge. Jerusalem ist ein Pilgerort, den man immer besuchen kann. Aber einmal im Jahr kommen hier scheinbar alle zusammen, vor und an den Osterfeiertagen.
Also es ist alles sehr überfüllt auf alle Fälle. Ich hätte aber trotz allem noch mit mehr Besuchern gerechnet. Und es gibt ja doch einige, die sehr ergriffen sind von der Atmosphäre. Es ist auf alle Fälle interessant, sich das Ganze mal anzuschauen und einmal live dabei zu sein.
Die Teilnehmer der Pilgergruppen gehören den unterschiedlichsten Kirchen an. Sie beten in unterschiedlichen Sprachen, aber sie alle haben ein Ziel: zum Ende der 14 Stationen des Kreuzweges die Grabeskirche zu erreichen. 6 Konfessionen teilen sich dieses wichtige Heiligtum der Christenheit. Selbst auf dem Dach haben die Äthiopier 1875 ein kleines Kloster errichtet. Die Mönchszellen sind aus Lehm gebaut, sie sind winzig. Dazwischen stehen immer wieder Gläubige. Und wer diesen Ort sucht, ihn aber im Gedränge der Altstadt von Jerusalem nicht findet, der muss sich einfach ein paar Pilgern anschließen.
Wir sind in einer Pilgergruppe aus Zimbabwe gefolgt, einer aus Indien und einer aus Sri Lanka. Und eine Schwedengruppe, der sind wir auch gefolgt. Naja, sie haben natürlich immer gesungen. Naja, wir haben dann den Weg zur Grabeskirche gefunden. Wir hatten uns ein bisschen verlaufen. Und dann dachten wir, wenn wir der Pilgergruppe folgen, finden wir bestimmt den Weg.
Thorsten Teichmann über die Via Dolorosa in Jerusalem, die Straße der Schmerzen.
HR Info. Himmel und Erde.
Sie machen sich auf den Weg, um das Glück zu suchen, um das Fürchten zu lernen, eine Prinzessin zu befreien, die Oma zu besuchen oder der Not zu entkommen. Am Anfang steht für viele Märchenhelden der Weg. Deren Wege sind nie gerade, die haben Kurven und Windungen und bieten überraschende Wendungen. Und auch wir machen uns heute in HR Info auf den Weg. Wir schlagen jetzt die Märchenbücher auf, zusammen mit dem Philosophen und Psychotherapeuten Matthias Jung. Er hat als Autor viele Märchen gedeutet. Herr Jung, warum spielt der Weg, dieses sich auf den Weg machen, in so vielen Märchen so eine Rolle?
Dieser Aufbruch bezeichnet eine archetypische Situation, eine generelle Situation aller Menschen. Das Märchen gibt uns immer die Botschaft, brich auf, bleib nicht hocken. Vor allen Dingen bleib nicht hocken, wenn du in einem abweisenden Milieu lebst. Aufbruch gehört überhaupt zum Leben, aber ganz besonders, wenn es mir schlecht geht. Den Märchenhelden geht es fast immer schlecht am Anfang. Hänsel und Gretel und das Mädchen mit den abgeschlagenen Händen und Rapunzel und wie sie alle heißen. Das ist die Botschaft, verharre nicht. Ich habe viele Jahre über meinem Schreibtisch einen Zettel hängen gehabt, den habe ich irgendwo in einem Lehrbuch gefunden und der traf sehr auf mich zu. Da stand drauf, der Neurotiker zieht sein bekanntes Unglück dem unbekannten Glück vor. Wir müssen hinter die 7 Berge aufbrechen und dort den Schatz suchen. Alles andere wäre Stagnation.
Die Märchenhelden bekommen ja mit auf diesen Weg oft diesen Satz, geh nicht vom Wege ab. Aber genau das tun sie dann auch. Ist das jetzt gut oder schlecht?
Das ist gut, denn sie müssen Prüfungen bestehen. Und das Märchen gibt uns auch zu verstehen, wir können bei Prüfungen versagen. Wir machen Umwege. Unser Lebensweg meandert. Meander war der Fluss in Athen und der hat sich mehrfach durch Athen geschlängelt. So ist das Leben. Das Leben ist keine Autobahn. Und insofern machen uns Märchen auch Mut. Vor allen Dingen natürlich schon bereits den Kindern, die sich mit dem tapfen Schneiderlein identifizieren oder mit Hänsel oder mit Gretel. Sie machen uns Mut, die Kunst des Scheiterns, die Kunst nach einer Niederlage wieder aufzuerstehen oder wie es die moderne Wissenschaft sagen würde, Error and Trial, also Irrtum und Versuch, es gehört zum Leben. Insofern sind Märchen sehr präzise, sehr genau, sie zeigen exakt, dass unser Leben schön und grausam zugleich ist.
Herr Dr. Jung, die Märchenhelden haben ja oft keine Wegweiser für ihren Weg, keine großen Hinweise. Was leitet die eigentlich?
Ich glaube, es ist ein geradezu, wenn ich es mal theologisch formulieren darf, unzerstörbarer göttlicher Funke in ihnen. Sie werden geleitet von der Sehnsucht, von den Wünschen. Das sind die Kompasse unseres Lebens. Und von ihren auch eigenen Quellen, den berühmten Ressourcen. Das, was sie stark macht, was oft noch verborgen ist, was erst mal rauskommen kann. Das liegt im Menschen angelegt, sozusagen mit Ernst Bloch zu sprechen, der aufrechte Gang. Das ist in jedem von uns drin. Wir sind nicht verloren. Das ist die gute Botschaft des Märchens.
Herr Jung, wie verändern sich die Märchenhelden auf dem Weg? Wie verändert der Weg sie?
Der Weg verändert sie, indem sie ihre Mutlosigkeit verlieren, indem sie sozusagen den Advent des Lebens begreifen. Es gibt immer wieder eine Erwartung auf das Neue und das Neue tritt auch ein. Es gibt schlimme Situationen, die muss ich aushalten und sie machen mich im Endeffekt stärker. Im Märchen wird gezeigt, dass jeder von uns Mitglied einer Learning Community ist, dass das ganze Leben immer wieder Lernen bedeutet. Wo es das nicht bedeutet, ist der Tod. Ich habe in Düsseldorf mal ein Graffiti gelesen, da stand drauf, er war tot mit 20 und starb mit 80. Das Märchen ist genau das Gegenteil. Das Märchen ist in die Entwicklung verliebt und in das Gelingen. Das Märchen endet mit einem Happy End.
Mhm. Bleiben wir mal dabei und sprechen wir mal über die Ziele, die die Helden dann erwartet. Das ist ja tatsächlich mal das Glück als Happy End, aber manchmal ist es auch die Prinzessin, es ist auch manchmal die Angst. Also es gibt auch verschiedene Färbungen von Zielen, die die Helden erleben, oder?
Ja, weil natürlich auch jeder Held und in jedem von uns steckt ein Held, der sich entwickeln darf. Jeder von uns hat eine sehr individuelle Erlösungsaufgabe, eine Reifeaufgabe, die ein anderer vielleicht gar nicht hat. Beispielsweise nehmen wir das Schneewittchen. Das Schneewittchen hat eine ganz negative Mutterbindung. Sie rennt ja nicht von der Mutter weg und die Mutter ist eifersüchtig, weil sie links überholt wird von der schönen Tochter und die Mutter vergiftet die Tochter seelisch und sie wird sich von ihrer Mutterwunde erholen und lösen müssen. Sie liegt ja im Glassack, sozusagen der Seelenstarre des seelischen Todseins. Da muss sie raus, und das ist ein wundervolles Bild im Märchen. Sie spuckt den vergifteten Apfelkrütz, spuckt sie am Ende raus, ihre Muttervergiftung. Das Leben zeigt uns sehr präzis, was meine jeweilige Entwicklungsaufgabe ist.
Herr Dr. Jung, Hänsel und Gretel, das uns allen bekannte Märchen, da ist es ja so, da gibt es einen Weg zurück und die beiden kommen ja auch zurück, glücklich und reich. Wie ist das mit dem Weg zurück? Was bedeutet der? Was sagt der?
Also mir scheint bei Hänsel und Gretel, es ist auch ein Zurück zu den Wurzeln. Wir müssen auf einer neuen Ebene uns mit unseren Eltern verwurzeln. Ob sie lebend oder ob sie tot sind, ob sie sehr gute Eltern waren oder Eltern mit Mängeln. Wir müssen uns wieder in ihnen finden. Wir brauchen sozusagen den väterlichen und den mütterlichen Segen. Aber auf einer neueren Ebene, wo wir viel autonomer geworden sind, wo wir vor allem unsere Selbstliebe gefunden haben, wo wir Heimat in uns gefunden haben. Aber es ist eigentlich back to the roots, also zurück zu den Wurzeln, aus denen wir gekommen sind. Ich bin Scheidungskind, es war für mich sehr wichtig, nach all dem Zorn über meinen Vater und den gegangenen Vater eines Tages zu erkennen, dass ich nicht sein Richter bin und nicht die Richter meiner Eltern, sondern dass ich vieles Kostbare von diesem humanistischen Arzt auch in mir ihm abgeschaut habe und in mir aufbewahren konnte. Ja, es ist auch ein Weg zurück zu den Ursprüngen.
Die Märchen spiegeln unsere Wege zur Selbstwerdung und der Held muss aufbrechen, um das Glück zu gewinnen. Das war im Gespräch der Philosoph und Therapeut Matthias Jung aus dem Dr. Max-Otto-Brucke-Haus in Lahnstein. Es gehört zu den alten Märchenmotiven, dass der Wald dunkel ist und dass man sich darin rettungslos verlaufen kann. Das geht heute noch in manchen Ecken des Spessarts. Aber meistens ist der hessische Wald dann doch so gut mit Wegmarken und Hinweisen ausgestattet, dass die Zivilisation bald wieder erreicht ist. Dass Wege begehbar sind und bleiben und dass Wegweiser in die richtige Richtung zeigen, das ist auch vielen Ehrenamtlichen zu danken, die das Wandern so sehr lieben, dass sie auch für andere die Wege und Schilder pflegen. Zum Beispiel im Odenwald, wo Ulrich Anton diese Wegbereiter und Wegmarkierer getroffen hat.
Grüne Hügel mit Wiesen und Wald liegen auf dem Weg zur Burgruine Rodenstein bei Fränkisch-Krumbach im Odenwald. Schon am Wanderparkplatz Rodenstein wimmelt es nur so von Wegmarkierungen und Wegweisern. Etwa ein Dutzend Wanderwege verlaufen dort, viele Rundwege und einige Streckenwanderwege. Wegewart Rudolf Quillitsch vom Odenwald-Club interessiert sich vor allem für ein Zeichen. Der weiße Balken markiert einen von etwa 50 Hauptwanderwegen des Odenwald-Clubs. Er führt von Zwingenberg an der Bergstraße quer durch den Odenwald bis nach Laudenbach am Main.
Ich bin jetzt für den Weg zuständig von Zwingenberg bis Fränkisch-Krumbach.
Die Wegmarkierungen werden auf Bäume gemalt oder an geeigneten Stellen auch als Aufkleber aufgeklebt. Wegewart Rudolf Quillitsch hat einen Korb dabei mit allem, was er für seine Arbeit braucht. Zum Beispiel Werkzeug, um die Rinde von Bäumen zu reinigen oder vorsichtig zu glätten.
Dann haben wir natürlich die entsprechenden Farben dabei, und haben Schablonen für die einzelnen Wegezeichen.
Mindestens alle 250 Meter ist eine Wegmarkierung vorgesehen. Auf dem Weg zur Burgruine Rodenstein sind sie dichter gesät. Die meisten Zeichen sind gut erhalten, manche haben Risse bekommen, sind verblasst oder mit Moos bewachsen. Wenn nötig, bessert Rudolf Quilitsch nach.
Hier sieht man, dass die Farbe schon ein bisschen abgeblättert ist. Da kann ich also sehr ein bisschen abschaben.
Der 72-Jährige kümmert sich persönlich um etwa 45 Kilometer Wanderwege.
Ich nehme mir die Zeit im Verlaufe des Jahres und ich mache diese Arbeit ja auch vor allen Dingen, weil es mir unendlich viel Spaß bereitet, mich hier in der freien Natur zu bewegen, für andere Menschen auch noch was Gutes zu tun.
Im Odenwald gibt es etwa 10.000 Kilometer markierte Wanderwege. Etwa die Hälfte davon markiert der Odenwaldclub, die andere Hälfte der Geonaturpark Bergstraße Odenwald.
HR Info, Himmel und Erde am Karfreitag mit einer Sonderausgabe rund um die Wege des Lebens. Wenn man nur genau genug hinschaut, ist so ein Leben mit seinen Höhen und Tiefen, seinen Glücks- und Unglücksfällen alles andere als ein Zufall. So heißt es im Klappentext des neuesten Buches von Elke Heidenreich, der Autorin und Literaturkritikerin. Alles kein Zufall, heißt das Buch. Und das hat uns auf die Idee gebracht, mal bei ihr nachzufragen, was ist bei Lebenswegen Zufall und was nicht? Denn der Weg ist heute unser Thema hier in HR Info am Karfreitag. Frau Heidenreich, Kurzgeschichten, die das Leben schreibt und die ihr Leben geschrieben hat, die haben Sie gerade in diesem Buch veröffentlicht. War in Ihrem Leben wirklich alles kein Zufall?
Das glaube ich so auch nicht, denn man kann sich ja nicht aussuchen, in welche Familie man geboren wird, in welches Land hinein man geboren wird, ob in ein friedliches wie unseres oder in ein kriegerisches wie im Moment Syrien. Man kann sich nicht aussuchen, ob geliebte Menschen sterben, ob man sehr schwer krank wird. Was man aber machen kann, ist die Reaktion darauf. Wie gehe ich mit dem, was festgelegt ist, um? Wie gucke ich in die Welt? Gucke ich missmutig, traurig, beleidigt, zornig, werde ich bitter? Oder bin ich offen, sage ich trotzdem, kämpfe ich oder gebe ich auf? Und das ist dann, was uns begegnet, wie wir in die Welt reingucken, kein Zufall mehr, was dann zurückkommt. Und es ist kein Zufall, wenn einem bestimmte Dinge passieren einfach. Also ich habe eine Geschichte geschrieben mit einem Mann, der mir einen Blumenstrauß schenkte auf der Straße. Wenn man die Geschichte liest, begreift man, die hat damit zu tun, wie ich auf diesen Mann zugegangen bin, dass er mir plötzlich mir statt seiner Freundin diese Blumen schenkte. Und das hat was damit zu tun, wie man in die Welt reinguckt. So guckt sie manchmal auch zurück.
Das heißt also, dieses Verständnis von Zufall, dass ich im Grunde auch Dinge anziehe, auch Dinge mitbestimme, vielleicht bewusst oder auch unbewusst mitbestimme. Was ist das für Sie für ein Grundgefühl auf das Leben hin? Ist das etwas Tröstliches oder etwas für Sie auch sich im Leben jetzt besser zur Beheimatung führendes?
Nicht unbedingt, weil es ist ja auch kein Zufall, dass mir viele Dinge passieren, weil ich viel zu undiplomatisch, oft zu aggressiv, zu ungeduldig, zu schnell bin. Das ist ja nicht immer was Positives. Es ist in dem Sinne nicht tröstlich, aber es ist manchmal vorhersehbar. Je älter ich werde, desto besser kenne ich mich ja. Und ich schmunzle manchmal und weiß genau, das und das wird mir wieder passieren. Und es passiert wieder. Und es ist kein Zufall, denn so bin ich. Aber manche Dinge begegnen mir auch genau im richtigen Moment.
Aber von wem kommt das Ganze? Würde mich schon mal interessieren. Sind Sie religiös?
Ich war religiös. Ich bin ja in einem Pfarrhaus aufgewachsen und ich habe Religionswissenschaft studiert und als einziges auch abgeschlossen von meinen Fächern. Ich habe das religiöse Gefühl verloren. Was mir aber innewohnt, sind irgendwelche Grundwerte. Also ich glaube an 10 Gebote, dass man nicht lügen soll und nicht betrügen und kein falsches Zeugnis reden, also diese Sachen nicht töten natürlich.
Ja, aber ich glaube,
das habe ich schon drin. Ich habe so einen christlichen Regelkanon drin. Aber dass eine schützende Macht oben irgendwo ist, weiß ich nicht. Glaube ich nicht mehr. Leider habe ich das verloren.
Aber wenn Sie
trotzdem passiert es mir immer wieder.
Wenn Sie durch die Welt gehen und Sie sagen, es passiert etwas, das jetzt für mich gut ist, das für mich wichtig ist,
ja,
dann muss
nicht,
doch irgendwo in dieser Welt auch etwas sein, auf das man sich verlassen, auf das man vertrauen kann.
Ja, ist wahrscheinlich kein Zufall, aber ich kann es nicht beweisen. Ich kann nicht sagen, was es sein könnte. Ich denke, es hat letztlich mit mir, mit dem Göttlichen in uns allen zu tun, dass wir an unserem Leben hängen und letztlich für unser Leben das Beste wollen und auch immer wieder versuchen, immer wieder weiterkämpfen, uns nicht hängen lassen. Da wächst uns ja auch Kraft draus zu.
Elke Heidenreich, danke für das Gespräch, Autorin und Literaturkritikerin. Ihr Buch hat den Titel Alles kein Zufall und darüber haben wir gesprochen. Und das war's hier in HR Info, Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen ruhigen Karfreitag und dann frohe Ostern.